Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Antisemitismus, antijüdische Parolen, das gibt es auf pro-palästinensischen Veranstaltungen und Demos natürlich schon länger. Aber seit der Konflikt zwischen Israel und der Hamas eskaliert ist, ist die Sorge da, das Ganze könnte auch in deutschen Städten noch weiter eskalieren. Berlin ist gerade bundesweit besonders im Blick, ist heute ein großes Thema natürlich, nachdem es gestern bei einer Demo in Berlin-Neukölln wieder Zusammenstöße gegeben hat, etliche PolizistInnen verletzt worden sind und mehr als 170 Menschen vorläufig festgenommen. Die einfache Antwort wäre jetzt, und manche geben die vielleicht auch diese einfache Antwort, alles Antisemitismus. Aber das ist nicht hilfreich. Wir schauen ein bisschen differenzierter, wer da eigentlich was auf die Straßen trägt. Was ist da Verherrlichung des Terrors und wo ist vielleicht auch noch was anderes dabei? Mehmet Can trifft viele junge Menschen in Berlin-Neukölln. Er ist Lehrer der Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli, macht ein Projekt zum Thema Antisemitismus schon seit Jahren und zur Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts, am Ende immer mit einer gemeinsamen Reise dort auch in die Region. Wir können darüber sprechen. Guten Abend, Herr Can.
Schönen guten Abend, Herr Stucke. Hallo.
Sie sind natürlich nicht als Konfliktforscher hier bei uns im Gespräch, aber Sie können diesen Einblick geben über das, was Sie machen und die Menschen, die Sie dort eben kennenlernen, mit denen Sie arbeiten. Das sind SchülerInnen, die vielmals arabische oder auch palästinensische Familiengeschichte haben, junge Menschen, die zu Ihnen in die Kurse kommen. Kann man denn so einfach sagen, dass viele von denen schon mit einer antisemitischen Grundeinstellung in ihre Kurse und Projekte kommen?
Ja, ich meine, was man sagen kann, wenn man sich Studien anschaut, dass Einstellungen bei Jugendlichen tatsächlich wenig erforscht sind. Also viele Studien beziehen sich auf Erwachsene und die Studien, die uns Anhaltspunkte geben, zeigen eigentlich, dass dieser Antisemitismus bzw. antisemitische Einstellungen bei Jugendlichen weniger ausgeprägt sind als bei Erwachsenen. Mhm. Und zu betonen ist eigentlich, dass wir hier nicht mit Antisemitinnen und Antisemiten arbeiten, sondern unsere Jugendlichen haben Stereotype, sie haben Fragmente, das ist kein geschlossenes Weltbild, weil wenn dem so wäre, dann wäre Schule tatsächlich auch der falsche Ansprechpartner. Wir machen Bildungsarbeit bei denjenigen, wo man noch entsprechend die Möglichkeit hat, Gegennarrative zu setzen und diese Stereotype dann zu dekonstruieren.
Mhm. Aber mit diesen Narrativen quasi kommen aber viele.
Das stimmt, wir machen aber diese ganzen Angebote nicht primär, weil jetzt, sage ich mal, unsere Jugendlichen die schlimmsten Antisemiten sind oder die meisten Stereotype haben, sondern weil ein unglaubliches Interesse an diesem Konflikt vorhanden ist und ein starker Lebensmittelbezug vorhanden ist. Also viele dieser Jugendlichen haben familiäre Bindungen in die Region, sie haben Flucht- und Vertreibungsgeschichte, sie wissen oftmals nichts Konkretes über diese Geschichte, manchmal ist es auch nur eine Fantasie, aber diese Fantasie ist manchmal dann so stark, dass ein großes Interesse vorhanden ist. Und ja, wir haben durchaus tatsächlich auch mit antisemitischen Stereotypen zu kämpfen. Deswegen machen wir diese Angebote über einen langfristigen Zeitraum. Sie haben diese Kurse erwähnt. Das bieten wir für SchülerInnen der 9. und 10. Klasse an. Über einen Zeitraum von 2 Jahren haben wir die Zeit, die nötig ist, um diese Gemengelage wirklich auch von verschiedenen Sichtweisen heraus uns anzuschauen.
2 Jahre, die Sie daran arbeiten, in denen Sie ja vermutlich auch was erreichen, sonst würden Sie das nicht immer wieder machen. Also etwas von diesem, Sie sagen, es ist kein gefestigtes Weltbild, etwas von diesen Narrativen eben auch bekämpfen können. Geht viel davon, woran Sie quasi sehr hart, teilweise 2 Jahre arbeiten, jetzt irgendwie in der jetzigen Situation auf einen Schlag wieder kaputt?
Durchaus. Wir haben natürlich auch immer damit zu kämpfen, dass wir eine Sozialisationsinstanz von Jugendlichen sind, aber es noch tatsächlich weitere gibt. Und in diesen letzten beiden Wochen fühlte es sich schon durchaus auch an, wo wir uns gefragt haben, wie viel können wir erreichen? Aber wenn wir uns die Jugendlichen anschauen, die zum Beispiel im letzten Durchgang über 2 Jahre in diesem Thema, sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, stellen wir schon fest, dass das Jugendliche sind, die nicht nur auf einer emotionalen Grundlage heraus argumentieren, sondern einen anderen sachlichen Hintergrund, eine andere Perspektive mitbringen. Wenn wir Jugendliche haben, die mit uns, Sie haben die Israelreisen angesprochen, mit uns vor Ort waren in Israel und in den palästinensisch verwalteten Gebieten, dann haben wir nochmal eine ganz andere MultiplikatorInnenfunktion, dass hier bestimmte Erfahrungen, die geteilt worden sind, von Jugendlichen an andere Jugendliche weitergegeben werden. Mhm.
Aber Sie haben es gesagt, da kommen auch Sachen von außen. Das heißt, im Prinzip kämpfen Sie da gerade sozusagen gegen andere Faktoren, die auf junge Menschen eben auch einwirken. Sprechen Sie denn gerade mit denen auch darüber, wie die Situation jetzt akut sehen und ob sie eben auch sagen, ich will da zur Demonstration, ich möchte da irgendwie mich positionieren?
Ja, wir sprechen tatsächlich über diese Demonstration und haben auch schon in der Vergangenheit über diese Demonstration gesprochen, die es ja zum Nakba-Tag oder während der Zusammenstöße zum Fastenmonat Ramazan gab. Ich kann nicht ausschließen, ob meine Jugendlichen auch an diesen Demonstrationen teilgenommen haben. Was ich weiß, sie wohnen dort und diese Demonstrationen oder diese Versammlungen oder diese Zusammenkünfte passieren tatsächlich vor ihren Haustüren. Also wenn man in den Supermarkt gehen will, findet man sich vor lauter Polizistinnen und Polizisten und demonstrierenden Personen. Deswegen sind sie natürlich unmittelbar betroffen. Und wir sprechen über verschiedenste Motive. Das, was ich so heraushöre bei denen, ist tatsächlich sehr vielfältig. Also wenn man sich die Veranstaltung in den ersten Tagen angeschaut hat, das, was bundesweit ja zu Recht für Furore gesorgt hat, ist diese unsägliche Aktion gewesen von Gruppierungen, die Baklava verteilt haben. Und darüber habe ich mit den Jugendlichen gesprochen. Für sie war wichtig, hier nicht eine Freude über die Toten zum Ausdruck zu bringen, sondern hier wird aber, und das müssen wir problematisieren, ja, ein Terrorangriff als Verteidigung, zur Verteidigung verklärt und missverstanden. Und hier ist es tatsächlich wichtig, dass wir das Gespräch suchen und sie auch gleichzeitig auch auf die Agenda von solchen Akteuren hinweisen, die versuchen auch mit Flyern vor unserer Haustüre an der Schule und von anderen Schulen tatsächlich diese Jugendlichen für ihre Demonstrationen zu gewinnen.
Das heißt im Prinzip, Sie müssen gerade hart anarbeiten, eben auch gegen andere Formen von Information oder vielleicht besser gesagt gegen andere Formen von Propaganda. Kollegen haben mir geschrieben, sie wären gestern auf dieser Demonstration auch gewesen, hätten auch viel Medienschelte, kann man sagen, gehört nach dem Motto, ach, das ist doch alles Lüge, während andere irgendwie wiederum gesagt haben, ja, wir ziehen unsere Informationen hier aus dem Netz, haben hier dies, hier das gelesen. Also im Prinzip wird es für sie hart, gerade anzuarbeiten gegen so eine ungute Mischung, die sich da bildet.
Absolut. Also dieses Gefühl, die Medien berichten nur einseitig oder die lügen. Ich meine, das sind ja schon Momente, die wir nicht nur hier aus diesem Kontext heraus kennen und in ideologisierter Form ja durchaus auch noch von Corona-Leugnern etc. ja auch kennen. Also dieser Vertrauensverlust für die Medien gepaart mit dem Fokus auf soziale Medien wie TikTok. Ich will dieses Medium nicht verdammen. Es ist eine großartige Plattform, die den Jugendlichen viel Kreativität bieten kann, aber hier als Brandbeschleuniger tatsächlich wirkt. Ich habe mir gestern Abend über TikTok die Versammlung, die Situation vor Ort angeschaut, bevor es abends dann zu diesen Demonstrationen kam und habe dann darüber den Austausch auch mit meinen Jugendlichen per Messenger geführt und sie gefragt, wie sieht's aus, wie ist die Situation, ich kriege das mit und die Jugendlichen mir dann berichtet, was sie dann von ihrem Balkon sehen. Und da empfinde ich es auch als unsere Fürsorge, darauf hinzuwirken, den Jugendlichen ja so ein bisschen auch die Gefahren dessen aufzuzeigen, dass sie da nicht zwischen die Fronten geraten.
Was haben Sie von denen zum Beispiel gehört in dieser Beobachtung gestern der Situation?
Ja, die Polizeipräsenz wird natürlich massiv angesprochen. Die ist über die Tage gefühlt mehr geworden. Das war ja schon in den ersten Tagen so und der Anlass ist ja dann tatsächlich auch entsprechend gegeben. Die Ansammlung, die lauten Rufe, dieser ganze Eventcharakter, das wird natürlich schon deutlich. Ich habe mit einem Jugendlichen gesprochen, der steckt am Hermannplatz fest und der hat auch gerade irgendwie eine Duldung. Und wenn man sich diese Narrative anschaut, die ja gerade auch rumkursieren, war ich natürlich auch sehr besorgt, dass er bloß nicht irgendwie zwischen Fronten gerät und wir schauen könnten, wie kann er jetzt eigentlich mit welchem Bus und mit welcher U-Bahn nach Hause fahren.
Wir sind, wenn wir auf die Lage, die dem Ganzen ja zugrunde liegt, also die Situation gerade im Nahen Osten. Wenn wir das angucken, wenn wir darüber sprechen, hören wir immer wieder von Menschen, das ist gerade was, wo man an wenigen Stellen irgendwie Hoffnung sehen kann, wo wenig Positives irgendwie rauszuziehen ist. Sehen Sie das gerade hierzulande auch so? Also ist da eine Eskalation im Gange, die wir jetzt auch nicht aufhalten können? Oder gibt es hilfreiche Sachen, die man gesellschaftlich jetzt tun müsste?
Ja, die Situation ist tatsächlich sehr verfahren und es ist ein neuer Tiefpunkt in einer, wenn man so will, an Tiefpunkten nicht armen Geschichte und das fordert uns natürlich. Wir sind natürlich immer bemüht, mit unseren Aktionen auch immer in gewisser Weise eine Hoffnung und den friedlichen Ausgleich zu fördern und sind jetzt tatsächlich noch mehr gefordert als sonst. Was wir als Schule leisten können, ist wirklich im Gespräch bleiben, vielfältige Angebote zu schaffen, und vor allen Dingen das Thema nicht zu meiden. Trotz wirklich aller verständlichen Unsicherheiten, wenn man zum Beispiel Mathelehrkraft ist. Aber ich bin da sehr dankbar um meine Parallelkollegin, die Mathe unterrichtet und sich dieses Themas annimmt. Das Fatalste wäre, den Austausch nicht zu suchen. Eine Sache will ich noch hervorheben. Was passiert mit den Jugendlichen nach 16 Uhr? Auch da zu schauen, wenn sie keinen Halt haben, wenn sie keine Familien haben, die zum Teil Angst haben und uns auch explizit bitten, sorgt dafür, dass diese Jugendlichen nicht auf die Demos gehen. Da ist es wichtig, die Jugendzentren zu stärken, die zumindest für viele Neuköllner Jugendlichen ein zentraler Anlaufpunkt sind. Und da tatsächlich zu schauen, wie geht es den KollegInnen dort? Und das sind die Leute, die wir brauchen, um auch Gegenstandpunkte zu bieten für diejenigen Akteure, die ich hier gerade angesprochen habe, die unsere Jugendlichen versuchen aufzustacheln.
Mehmet Can sagt das. Er ist Lehrer an der Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rötlich. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, für Ihre Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke, Herr Stucke. Schönen Abend noch.
Ihnen auch.